Wir stehen am Epheserbrief. Gib mir eine Bibel. Ich habe meine dummerweise nicht bei mir. Ja. Von jetzt ab will ich mein eigenes Testament mitbringen. Und Sie auch. Epheser 1. Das ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Wir hatten die Einleitung dieses Verses gelesen, Epheser 1, Vers 1 und 2. Und nun fängt, das war also gewissermaßen der Gruß, der Anfang, Absender und Empfänger. Und nun kommt Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen als in einem Vers. Als Sie Black. Sehen Sie, die Schwierigkeit bei der Auslegung des Epheserbriefs fängt damit an, dass von Vers 3 bis Vers 14 ein einziger Satz sind. Diese ganzen Verse von 3 bis 14 sind ein Satz. Man spürt förmlich dem Apostel an, wie ihm die Feder durchgeht, als er hier schreibt, von dem, was er an himmlischen Gütern in Jesus hat. Das ist gleichsam für diesen Abschnitt der Überschrift. Er hat uns himmlische Güter geschenkt. Und nun zählt er die vom vierten Vers an auf. Und da ist sein Herz so voll, wie reich er ist, dass er gar nicht einen Punkt machen kann, sondern dass es einfach weiter sprudelt bis zum 14. Vers. Atemlos. Wir spüren hier etwas davon, eben gesagt wurde, dass Jesus und das, was er gibt, wirklich an erster Stelle steht und überschwänglich ist. Die Freude des Paulus, die reißt alle grammatikalischen Regeln gewissermaßen um und macht einen Satz, der so lang ist von hier bis Gelsenkirchen. Nicht wahr, das spürt man etwas von der Freude am Herrn und man wird dann vielleicht ein bisschen traurig, weil bei uns so wenig sprudelt, nicht? Es ist oft so ein gequälter Christenstand, so ein kümmerlicher. Ich empfinde das immer, wenn ich die Bibel lese, da ist es all wie Wasserfälle, was bei uns wie so ein, ja ich sag mal, wie ein Kran ist, der ein bisschen tröppelt, nicht? Die Gebete und die Freude am Herrn. Aber sie ist auch für uns bereit. Andererseits hat mich dieser endlose Satz, neben dem es so übersprudelt ist, hat er mich erinnert an einen modernen Literaten, an Thomas Mann, nicht wahr? Das ist eigentlich, ja. Thomas Manns Romane fangen auch so an mit einem Satz, der anderthalb Seiten erstmal ausfüllt. Und dieser Satz ist dann meistens wirklich wundervoll gegliedert. Und das muss ich nun doch sagen, bei allem Überschwänglichen, das Paulus hier hat, bei diesem Übersprudeln, ist das ein geradezu klassisch, also wissen Sie, schriftstellerisch, verstehe ich was von, ein klassischer Satz, wundervoll aufgebaut und gegliedert. Es ist nicht einfach ein Gefühlsüberschwang, wenn er hier so von Vers 3 bis 14 hinschreibt, sondern die Dinge stehen klar und deutlich vor ihm, was er an Jesus hat. Er hat nicht ein Christentum, was so ein bisschen sich in allgemeinen Vokabeln und Gefühlen ergeht, sondern er ist sich ganz klar, was er an Jesus hat. Er kann es auf den Tisch legen. Darum ist der Satz wundervoll aufgebaut und gegliedert. Man sieht hier am Apostel Paulus so ein bisschen ins Herz hinein. Wissen Sie? Der Mann, der auch in der griechischen Kultur zu Hause war und einfach schriftstellerisch schreiben kann. Lesen Sie mal zu Hause von Vers 4 bis 14 durch. Sie werden staunen, nicht? Trotzdem wir es ja nur Übersetzung haben. Paulus schrieb Griechisch. Wir spüren hier den gebildeten Mann. Und Mann, nicht? Der zumindest so schreiben kann wie Thomas Mann. Und wir spüren den überwältigten Christen, der nicht aufhören kann und Punkt machen kann, wenn er von den Gaben seines Heilandes spricht. Ich muss hier im Moment was einschalten. Habe ich jetzt zu menschlich von der Bibel gesprochen? Ich habe ja gezeigt, dass Paulus das schreibt. Und wir sehen bei dem Schreiben dem Manne Paulus ein bisschen ins Herz. Wir sehen den gebildeten Mann, dem eins groß und wichtig geworden ist. Aber der hat dabei keinen Moment seine Bildung verleugnet. Ein großartiger Schriftsteller ist. Habe ich jetzt zu menschlich von der Bibel geredet? Sehen Sie, ich möchte hier im Moment mal ganz prinzipiell was einschalten. Zum Verständnis der Bibel. Selbstverständlich hat Paulus geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist mir das Merkwürdige, dass man dabei den Paulus noch immer sieht, nicht? Verstehen Sie, wenn Sie den Heiligen Geist bekommen, Frau Meier, Herr Schulze und so weiter, dann bleiben Sie immer noch Herr Meier und Frau Schulze. Das ist das Interessante, dass der Geist Gottes nicht Konformismus schafft, nicht gleichförmige Gestalten, sondern dass er alle originalen Anlagen, die Gott in uns gelegt hat, erst richtig zur Entfaltung bringt. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich gerne im Sand gespielt, da war ich sehr klein. Aber ich sehe das noch, manchmal tauchen jetzt so im Alter Erinnerungen aus großer Vorzeit auf. Und da erinnere ich mich noch, wie ich mal mit meiner Schwester Lydia so Kuchen aus Sand gebacken habe. Eine Unmenge, mit so, jeder hat ein Förmchen. Ich sehe noch, wie wir eine Begeisterung ganz eilig waren, also so an die 100 Kuchen dahin zu stellen. Alle gleich. Das war bewundernswert, wie sie alle gleich waren. Nicht? Und meine Freunde, es ist das Ideal aller Menschen heute, alle Menschen möglichst so gleich zu machen, nicht? Alle eine braune Uniform oder alle drüben dasselbe denken, keine Rechts- und Linksabweichler, nicht? Und es ist natürlich die Gefahr in der Kirche auch, dass man möglichst gleiche Typen macht, immer das, nicht? Wie beim Kinder-Sandkuchenbacken. Und alles in unserer Zeit zielt ja darauf, nicht? Den Menschen, können Sie mich verstehen, alle gut? Den Menschen so in diese Gleichförmigkeit zu bringen. Der Geist Gottes hat Freude an der Vielgestaltigkeit. Und darum erfüllt er einen Paulus, dass er schreibt voll Heiligen Geistes und Gottes Wort uns bringt. Und doch sehen wir dabei den ganzen Mann Paulus. Aber ich muss Ihnen noch was sagen. Sehen Sie, es ist in unseren Tagen wieder ein ganz heftiger Streit entbrannt über das Verständnis der Bibel. Das sind auf der einen Seite die Leute für die Bibelkritik, mehr oder weniger heftig. Professoren, junge und alte Theologen, nicht, die fangen nun an, das ist also nicht echt und sehr fraglich, sagen sie, ob der Epheserbrief A von Paulus geschrieben ist, B an die Epheser geschrieben ist, wahrscheinlich beides nicht, sondern und so weiter. Das ist die Bibelkritik. Und auf der anderen Seite sind die Leute, bitte mein Freund Jochums, dem ich jetzt ein paar Mal das Wort in Licht und Leben gab, die sagen, Verbalinspiration. Jedes Wort der Bibel ist von Gott inspiriert und darum wahr. Dieser Streit ist in Amerika angegangen wieder zwischen Bibelkritik und die Leute Verbalinspiration, die nennt man da Fundamentalisten. Und dieser Kampf zwischen Bibelkritik und Fundamentalismus ist auch unter uns nun sehr wichtig und entbrannt. Was ist richtig? Jedes Wort der Bibel ist von Gott inspiriert. Da lasse ich gar nicht drüber diskutieren. Oder muss ich an die Bibel herangehen, mit der ganzen Kritik, dass es eben auch ein menschliches Erzeugnis ist, zusammengestellt aus Jahrhunderten und so weiter und so weiter. Was ist richtig? Mich hat offen gestanden dieser Streit nie recht fesseln können, nie recht interessieren können, weil ich ihn für prinzipiell falsch habe, halte. Ich bin überzeugt, dass man nicht mit einem Vorurteil an die Bibel herangehen kann, so oder so. Also erst setze ich eine Brille der Bibelkritik auf, ist alles menschlich, oder ich glaube erstmal Verbalinspiration. Setze ich eine Brille auf, durch die ich gewillt bin, sie anzusehen. Sondern, jetzt sage ich ein Wort des Paulus, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Ich kann im Kopf glauben, ist jedes Wort wahr und höre doch kein Wort Gottes raus. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Ist aber mein Herz erleuchtet mit dem Geiste Gottes, dann erkenne ich, dass alles wahr ist. Dann merke ich, der Paulus hat ja auch im Geiste Gottes gesprochen und sein Wort trifft mich. Verstehen Sie? Das also, das gar keinen Sinn hat, mit einem Menschen vorher darüber zu diskutieren, was die Bibel ist. Ich sage, lese nur mal. Da wirst du merken, der Geist Gottes an dir fängt zu arbeiten. Und in dem Maß, als deine Augen erleuchtet werden, erkennst du, das ist ja wahr. Ich sprach im Sonntag davon, oder Sonntagfachtagen, dass der natürliche Vernunft, der Durchzug Israel durchs Rote Meer immer unwahrscheinlich sein wird. Nicht? Habe ich aber Licht bekommen durch den Geist Gottes, dann weiß ich, mein Gott tut solche Dinge. Nicht? Und ist gar kein Problem mehr. Darum hat es keinen Sinn, verstehen Sie, gewissermaßen außerhalb der Bibel über die Bibel zu diskutieren. Nicht? Sondern es geht darum, dass ich durch Lesen der Bibel mit dem Geist Gottes erfüllt werde und dann mit Geist erfülltem Herzen die Bibel verstehen lerne. Aber das war jetzt eine Abweichung, die ich also bei diesem langen Satz doch dem Verständnis schuldig war. Und nun wollen wir also zur Auslegung kommen. Ich kann heute von diesem großen Satz nur ein Stückchen abhacken. Als ich kleiner Junge war, da war einmal im Jahr Weihnachtsmarkt in Frankfurt und da gab es zwei Genüsse. Erstens ein Lebkuchenherz, wo drauf stand mit Zuckerguss Wilhelm. Und zweitens, da gab es so Nougat, lecker, lecker Honika hieß das immer, nicht? Lecker, lecker Honika. Und da haben sie mit so einem Meißel ein Stück, das war furchtbar klebrig und aber war herrlich, ja. Der hat mit von so einem großen Block so Zuckerzeug so mit so einem Meißel ein Stück abgehackt. Und so geht mir's. Hier ist ein wundervoller Block, Vers 4 bis 14. Lecker, lecker Honig, ja, göttlichen Wortes. Ich kann nur so ein kleines Stückchen heute abhacken mit meinem Meißel und Ihnen das verabreichen. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Habe ich eben zu undeutlich gesprochen. Also ich halte jedes Wort der Bibel für wahr, nicht? Aber erst seit mir die Augen geöffnet sind durch den Heiligen Geist. Ist Ihnen das klar? Nicht? Mit ungeistigen Menschen hat es gar keinen Wert, darüber zu streiten. Also jetzt zur Sache. Es gibt in der griechischen Sprache ein Wort. Ich kann Ihnen ja nie ersparen, auch Griechisch und Hebräisch zu lernen. Das ist meine Rache dafür, dass ich nicht Englisch kann. Im griechisches Wort, das heißt eulogeo, eulogein. Eu heißt gut, logein heißt reden, heißt eigentlich wörtlich gut reden. Eulogia heißt die Gutrede. Dieses griechische Wort, eulogia oder eulogein, kommt in der klassischen griechischen Sprache überhaupt nicht vor. Es taucht eigentlich erst auf in der Christengemeinde. Das ist eins der Worte, die so unter Christen gläubig wurden. Dann später auch so da und doch dann ins Griechentum hineingekommen. Aber im klassischen Griechisch gibt es das nicht. Da muss ich wieder einen Moment stoppen. Es ist so, dass die Christen tatsächlich sich immer wieder einen eigenen Wortschatz schaffen. Wenn ich so höre, meine alten Brüder, es war so erquickend. Das Wort erquickend braucht kein Mensch als Jünger Jesu heute, nicht? Weil die Welt gar nicht weiß, was erquickend ist, braucht es nur Christenheit. Erquickend, nicht? So gibt es eine ganze Menge Worte, die einfach unter, man muss fast lächeln darüber, unter Kindern Gottes üblich sind und die der Welt eigentlich sonst abgestorben sind oder gar nicht vorkommen. Meine Freunde, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Eigentum Jesu Christi werden, Kind Gottes, ist ja eine solche Veränderung unseres Lebens, dass es ja komisch wäre, wenn der Gemeinde Jesu Christi nicht eine eigene Sprache entstände. Und er macht die Welt tausendmal lästern, das ärgert mich immer, das wäre Sprache Kanaans. Das sei klar Sprache Kanaans. Die Kinder Gottes, die nach Kanaan gehören, die reden ihre Sprache. Wenn Fußballer sich unterhalten, verstehe ich kein Wort davon. Die reden die Fußballersprache, nicht? Und wenn so ein paar Zotenbrüder zusammen sind, ihr Schmutzchen reden führen, dann reden sie ihre Sprache. Da haben sie ihre ganz festen Ausdrücke, nicht? Und wenn ein paar Weintrinker und Biertrinker miteinander reden, erstaunlich, so wie über Pilz und alles so, was da alle Bescheid wissen, das ist geradezu erstaunlich, nicht? Die haben ihre eigene Sprache. Wie sollten Kinder Gottes nicht die Sprache Kanaans reden? Und langsam wird mir das zu dumm, dass Welt und Kirche und Pfarrer und alle immer schreien, wir sollen nicht die Sprache Kanaans reden. Na, also mir ist das zu dumm langsam. Nein, wir wollen die Sprache Kanaans reden. Eulogeo, das hier eine große Rolle spielt, war Sprache Kanaans. Verstehen Sie? War die Sprache der Christen. Jetzt, was heißt Eulogeo? Das Wort Eulogeo, ich habe also dickes Kommentar heute hier vorgekriegt, nicht? Und da ist interessant, dass dieses Wort, das also eigentlich zunächst nur in der Bibel vorkommt, eine zweifache Bedeutung kriegt. Wenn es vom Menschen gegen Gott gebraucht wird, dann heißt es loben. Schreibt einer, so ein Mann, der versteht von Sprache, am besten wäre es übersetzt mit dem deutschen Wort, was auch vergangen ist, benedeien. Wir benedeien dich. Das ist eigentlich die wörtlichste Übersetzung von Eulogein. Wenn aber Eulogein von Gott gebraucht wird, dem Menschen gegenüber, dann heißt es selig. Und zwar wird es immer, Sie müssen jetzt gut aufpassen, verzeihen Sie das, ich kann das so nicht ersparen, sonst verstehen wir das alles nicht. Sehen Sie, gesegnet hat der Aaron die Gemeinde des alten Bundes. Doch Herr segne dich und behüte dich. Er lasst sein Angesicht leuchten über dir. Das war ein Segen, der wie eine Verheißung und ein Wunsch war. Wenn ich sie sonntags entlasse, der Herr segne dich und behüte dich. Dann ist das ein Wunsch, eine Verheißung. So ist das Eulogei nie gemeint, als Wunsch und Verheißung. Sondern es ist immer gemeint, dass man gesegnet wird mit handfesten Gaben. Also nicht bloß, was verheißen wird, was versprochen wird, sondern das, was geschenkt wird. Eulogei heißt, wenn es von Gott gebraucht wird, immer beschenken. Und sehen Sie, dieses Wort Eulogein kommt im einen Vers dreimal vor, in immer neuen Formen. Also Paulus hat offenbar hier bewusst auf diesem Wörtlein rumreiten wollen. Das kann man im Deutschen nun nicht so übersetzen. Wollen Sie mal reingucken? Gelobt sei Gott, da steht zum ersten Mal Eulogein. Der Mensch benedeit ihn. Gebenedeit sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Der uns, da steht wieder Eulogein, nun beschenkt hat mit allerlei geistlichen, da steht zum dritten Mal Eulogein, Beschenkungen. Und verstehen Sie, ist immer dasselbe Wort. Paulus macht bewusst ein Wortspiel, das man im Deutschen einfach nicht hinkriegt. Aber wenn ich Ihnen ehrlich diese Bibelstelle auslegen will, dann muss ich Ihnen das mit Nachdruck sagen. Hier ist ein Wortspiel. Hier ist dreimal das Wort Eulogein. Und zwar ganz betonte Bedeutung. Wenn der Mensch vor Gott tritt, dann heißt danken. Und der Mensch und Gott zum Menschen beschenken. Und dem Paulus immer dasselbe Wort braucht. macht er hier deutlich, wie unser Verhältnis zum himmlischen Vater überhaupt nur sein kann. Nämlich, dass wir Danke sagen und er uns beschenkt. Und nichts anderes. Dass wir Danke sagen und er uns beschenkt. Dies will deutlich, ich meine, entschuldige mich vernehmlich aus, Paul, auch für müde Leute. Ja, verstehen Sie, ich habe da so einen Nachmittag drüber gebohrt mit Freude oder wie mein Vormittag. Indem Paulus dreimal das Wort Eulogein braucht. Und einmal von Gott her, wo es beschenken heißt. Zweimal von Menschen her, wo es loben heißt. Macht er deutlich, so, dies ist das richtige Verhältnis zwischen dem himmlischen Vater und Menschenkindern. Wir benedeien ihn und er beschenkt uns. Und wo das nicht ist, da ist überhaupt noch kein Anfang gemacht. Fragezeichen. Ist so unser Verhältnis zum lebendigen Gott. Lob jeden Morgen und Abend. Beschenkt werden jeden Morgen und Abend. Was habe ich vom Christenstand? Ja, was habe ich? Wissen Sie das? Beschenkt werden. Was wir kriegen, das wird in den kommenden Versen bis Vers 14 gesagt. Und da habe ich ja wochenlang zu tun mit. Aber ich möchte zunächst mal dabei einen Moment stehen bleiben. Sehen Sie, das müssen wir lernen. Verhältnis zwischen dem Herrn und seinen Kindern besteht nicht so. Wir danken, er beschenkt. Das ist sehr schwer zu lernen. Das kriegen wir Menschen, nach wir Deutschen, nach wir Essener, überhaupt nicht hin. Bitte beachten Sie mal Ihr Verhältnis zu Ihren Mitmenschen. Da schenkt Ihnen einer was zu Weihnachten. Dann fühlen Sie sich doch umgehend verpflichtet, oder nicht? Sofort wieder was zu schenken. Wenn Sie es nicht gleich können, sagen Sie, wie kann ich das wieder gut machen? Wenn mich einer besucht, ich trinke gerade Kaffee, ich schenke eine Tafel Kaffee ein, da erklärt er mir hinterher, nun, ich werde Sie mal einladen, dass wir wieder gut machen. Verstehen Sie? Man kann sich nicht eine Tasse Kaffee schenken lassen, ohne verrückt zu werden. Ich habe neulich folgende kleine hübsche, verstehen Sie? Es muss kompensiert sein immer. Wissen Sie, wo ich raus will? Und Gott gegenüber, wir sagen Danke, nichts, nichts sonst, Danke und er beschenkt. Das ist bitter. Und da sagt der Mensch, so geht das nicht. Ich muss, wie kann ich es gut machen? Ich bringe ihm gute Werke, ich opfere zwei Tage die Kollekte, ist jetzt gut gemacht, noch ein bisschen nicht. Und so, verstehen Sie, wir kriegen das einfach nicht hin. Beschenken lassen und bloß Danke sagen. Ich habe also neulich folgende hübsche kleine Geschichte gehört. Da waren also ein junges Mädchen hat ein Zimmer gemietet und bei einer netten Wirtin und uns zog so aus und wollte eigentlich der Wirtin am Schluss zum Abschied ein kleines Geschenk machen. Ne? Dann hat sie etwas Nettes gekauft. Und da hat sie gesagt, wenn ich der Wirtin 3 Minuten vorm Abschied gebe, dann rennt die nächsten 3 Minuten noch hin und kauft etwa die taxiert 6 Mark und kauft im Wert von 6 Mark auch was und überreicht mir das noch, nicht wahr? Denn das wird sie ja nicht hinkriegen, verstehen Sie? Das hat sie mir selber so erzählt. Und da hat sie den letzten Sekunde vom Abschied abgewartet. Auf der Treppe gewissermaßen. Und das wollte ich noch schenken aus Dankbarkeit. Auf Wiedersehen und dann weg. Und jetzt kann die Frau wahrscheinlich wochenlang nicht schlafen, weil sie nicht weiß, wie sie das kompensieren soll. Nicht? Verstehen Sie, so sind wir doch alle miteinander, ja? Das ist fürchterlich, das ist fürchterlich. Das ist wirklich schrecklich, dass der Mensch sich nicht schenken lassen kann. Sehr schwer. Sehr schwer. Und das müssen wir bei Gott lernen. Er hat uns durch Jesus beschenkt mit himmlischen Gütern. Eulogein, gesegnet. Gesegnet, Eulogein. Und jetzt will ich ihm auch Eulogein. Und da kann ich nichts machen wie benedeien und loben. Und da bleibe ich in seiner Schuld. Jawohl, wenn sie nicht können, dann werden sie überhaupt nie was begreifen vom herrlichen Evangelium. Dass man glücklich in Gottes Schuld bleibt. Dass man glücklich in Gottes Schuld bleibt. Haben wir das verstanden mit dem Eulogein? Mir ist richtig warm geworden dabei, weil da schon ein ganzes Evangelium dran hängt, an dem Verständnis, nicht? Wir Eulogien Gott gegenüber, wir loben ihn. Er schenkt uns. Ja, lieben Freunde, so schnell können wir damit nicht fertig werden. Denn es rebelliert und puppert ja doch ein bisschen in uns. Gott beschenkt uns, er schenkt seinen Sohn, er schenkt Vergebung der Sünden. Das wird ja alles hier gesagt, wollen wir mal eben reingucken. Vers 4, erwählt. In Vers 4 ergibt es einen Sinn des Lebens. In Vers 5, wir dürfen Kinder Gottes werden. Vers 6, die Gnade. Vers 7, Blut, Vergebung der Sünden, Erlösung von Ketten. Vers 8, hineinschauen dürfen die Pläne Gottes. Und Vers 9, auch in das Geheimnis seines Willens. Vers 10, wir dürfen hineingestellt werden in die Gemeinde der Erretteten. 11, wir kriegen ein Erbteil im Himmel und so weiter. Verstehen Sie? Das kriegt alles geschenkt. Alles geschenkt durch Jesus. Das werden wir also noch besprechen. Und ich kann bloß Danke sagen. Das sagen wir nicht. Nee, also so geht das nur wirklich nicht. Wenn ich was geschenkt kriege, dann bin ich doch verpflichtet, wieder was zu schenken. Nicht wahr? Die haben uns doch zur Hochzeit Blumen geschickt, müssen wir jetzt auch Blumen hinschicken und so weiter und so weiter. Nicht? Und da fangen wir an, was können wir ihm schenken? Frage, was könnten denn wir Gott schenken, wenn uns das Danken zu wenig ist, nicht? Wir könnten zum Beispiel sagen, ich schenke ihm mein Herz. Sagt man ja auch so. Bloß, das braucht Gott gar nicht. Ja, er braucht es ernsthaft nicht. Seine Herrlichkeit bricht nicht eine Zacke ab, auch wenn sie ihm Herz nicht schenkt. Er hat im Ernst keine Verwendung dafür. Nein, er braucht es nicht. Sondern das ist ja auch ein Geschenk von ihm, wenn ich mein dreckiges, beflecktes Herz ihm geben darf. Endlich bin ich zur Ruhe nach Hause gekommen. Das ist ja auch ein Geschenk von ihm, wissen Sie? Nicht? Von ihm. Wenn ich nach Hause kommen darf, das ist doch ein Geschenk für mich, ja? Verstehen Sie, da hat ja Gott gar nichts von, das ist ein Geschenk für mich, wenn ich ihm mein Herz geben darf. Oder sagt mir einer, ja, also doch, ich kann doch eine ganze Menge gute Werke tun. Denken Sie, Albert Schweitzer, und da kommt der gute Albert Schweitzer wieder, der uns schon langsam auf den Wecker fällt. Nicht wegen ihm, sondern wegen den Leuten, die da unten von ihm reden. Nicht? Albert Schweitzer. Das sagen all die Leute, die im Leben nicht mal nach Lambarene, nicht mal nach Krai gehen, um einen Dienst zu tun für Jesus. Also denken Sie, wir können doch Gott Werke opfern, da sage ich. Erstmal braucht er die auch nicht. Gott braucht meine guten Werke gar nicht. Ist er gar nicht darauf angewiesen. Und lieben Freunde, wenn wir Werke der Heiligung tun, dann hat er sie auch durch den Heiligen Geist in uns gewirkt. Dann ist es auch sein Geschenk, wenn ich endlich mal einen Tag nicht lüge und übertreibe oder Dach nicht zornig werde, da kann ich bloß danken, Herr, du hast mal durchgeholfen, war ja auch sein Geschenk. Verstehen Sie? Unsere Heiligung ist ja auch sein Geschenk. Ist ja alles Erlösung und Errettung. Nein, lieben Freunde, es bleibt dabei. Es bleibt dabei, wir müssen, dürfen uns von ihm eulogien lassen, besegnen, beschenken lassen mit herrlichen Geschenken. Und wir eulogien sagen dafür, wir benedeihen dich, wir loben dich, wir danken dir. Wenn wir das mal begriffen haben, wenn wir es mal begriffen haben, alles durch Jesus, nicht alles durch Jesus, wenn wir es mal begriffen haben, dann wird man so fröhlich, nicht, dass man einfach ein Schuldner des himmlischen Vaters ist. Kinder wollen ja eigentlich auch nichts anderes, nicht, als so stehen. Aber wir müssen es lernen, wir stolzen Leute. Ja, nun muss ich weitermachen. Und ich sehe mit Schrecken, dass meine Zeit schon eigentlich rum ist, indem ich eine halbe erste Zeile besprochen habe. Aber wir wollen weitermachen. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Lieben Freunde, Paulus setzt an den Anfang den Namen Gottes. Es gibt viele Namen Gottes. Einer der Namen, den Paulus Vater unseres Herrn Jesu Christi. Vielleicht ist das Schönste. Jedenfalls der Deutlichste. Ich muss bei diesem Namen Gottes, Vater unseres Herrn Jesu Christi, im Moment stehen bleiben. Dieser Name ist mir in einer vierfachen Weise sehr wichtig. Der Name Vater unseres Herrn Jesu Christi. Erstmal wichtig, erstens, weil er Gott abgrenzt gegen alle anderen falschen Götter. Hören Sie mal, man spricht heute vom Herrgott. Setzen Sie bloß mal daneben den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Dann wird Ihnen deutlich, das sind verschiedene Götter. Der Herrgott ist ein Traumgott, ein eingebildeter, eine kleine christliche Abart vom alten Wotan mit Schlapphut und was er alle hat. Und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, das ist der Gott der Offenbarung und der Wahrheit. Nicht mehr, ist in Deutschland. Dieser Name, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, grenzt Gott ab gegen alle anderen. Nicht, hat der alte, mein lieber großer Landsmann Goethe ja angefangen und dann die bürgerliche Welt damit injiziert. Nenn's, wie sagt er, Name ist Schall und Rauch. Nenn's Liebe, oder was hat er da? Ich kenne Frau es nicht mehr auswendig, wie heißt denn? Nenn's Vorsehung, nenn's Gott, es ist alles eins, Name ist Schall und Rauch. Nein, ist gar nicht wahr. Nenn's Allah oder Buddha oder Vorsehung oder Schicksal oder was weiß ich, Herrgott. Nein, sagt die Bibel, das sind Traumgötter, selbstgemachte. Es ist ja nicht egal, ob du die Götzen machst aus Gold und Stein oder ob du die Götzen machst aus Gedanken. Das ist ja immer Götzendienst. Gegenüber diesen Göttern wieder abgegrenzt, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Zweitens wird, das hängt mit dem ersten zusammen, damit deutlich, hier deutlich gesagt, dass Gott nur durch Jesus Christus zu erkennen und zu finden ist. Dass es keine andere Offenbarung Gottes gibt. Meine Freunde, es ist so wichtig, wie war das 1933, die Alten mal eben erinnern. Da schrie es von allen ganz und Lautsprecher, Gott hat sich offenbart in der Geschichte des deutschen Volkes. Da haben wir gesagt, in meiner Bibel steht es anders. Gott offenbart sich überhaupt nicht in der Geschichte des deutschen Volkes, sondern Gott offenbart sich in Jesus. Das war dann Hochverrat, wenn man es gepredigt hat. In Jesus offenbart er sich. Gott offenbart sich nicht in der Natur, ihr lieben Sonntagsmorgenswanderer da, Sauländische Gebirgsvereine, schön, Sonntagmorgens nicht, ich erlebe Gott da. Nein, da lebst du gar nichts. Da lebst du Bäume und Bächlein und Vögelchen, aber nicht Gott. Gott wird nur gefunden in Jesus Christus. Das ist eine Offenbarung. Gott hat sich in Jesus gezeigt, sonst nicht. Das wird hier gesagt, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Es ist mir sehr, sehr wichtig, das Wort, das Jesus in Johannes 10 sagt. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Ich bin die Tür zum Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das dritte, was in diesem Wörtlein, in diesem Namen Gottes deutlich wird, ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Er gehört auf die Seite Gottes uns gegenüber. Der fleischgewordene Sohn Gottes. Ich muss Ihnen nachher noch 5 Minuten von Oldenburg erzählen. Ich habe da in so einer Halle gesprochen mit 5000 Plätzen, und es war sehr schwierig, aber immerhin war ein Haufen junges Volk da mit einer erstaunlichen Aufmerksamkeit zuhörten. Es war schrecklich, die alten Frauen rannten durch den Saal, dass sie mir verrückt gemacht haben, und dann habe ich auf die Galerie gesehen, ein lauter junges Volk, die atemlos zuhörten. Da habe ich zu denen geredet. Und da hat das Zeugnis hingehauen. Der Thema war, Glaube, wie macht man das? Und da habe ich halt als erstes, man muss Kenntnis nehmen davon, dass dieser unbekannte Gott sich geoffenbart hat in Jesus. Musst du Kenntnis nehmen. Zweitens darfst du zu ihm kommen. Das wird geschehen, wenn dein eigenes Herz entdeckst. Und da bekam ich heute einen wütenden Brief, der sehr interessant ist und aufschlussreich. Erlauben Sie mir ein paar Sätze dazu zu lesen. Er ist eine tolle Attacke gegen mich, aber ich freue mich, auch wenn es Attacken gibt, nicht? Denn da wird deutlich, dieser junge Mann, der hier schreibt, der hat zugehört, nicht? Der hat das ernst genommen, begriffen, was er für ein Angriff ist, dass Gott nur in Jesus zu finden ist. Er schreibt, ich lese ein paar Sätze. Also, ja, ja, es war sehr lebendig, was Sie sagten. Jawohl, jawohl. Aber, Herr Pastor, ich kann Ihnen den Vorwurf nicht ersparen, dass wir gottlos werden, wurden und weiter werden. Wir jungen Leute, ich bin 25, dazu helfen Sie mit Ihren Vorträgen in großartiger Weise mit. Denn da kommen schon die für uns nüchterne Jugend, die offenbar in einer anderen Welt lebt als Sie, die für uns so unverständlichen Sätze. Bitte, Ihre Sätze sind uns unverständlich, uns Jugend, nicht aus Mangel an Verstehen wollen, sondern weil wir modernen Menschen das mit vollem Recht nicht verstehen können. Und dann ist in Klammer gesetzt, wir modernen Menschen, modern gleich unser Zeitalter der Massen. Dass wir jungen Massenmenschen das, was sie sagen, mit Recht nicht verstehen können. Weil sich die Herren Theologen nicht bemühen, wissenschaftlich in der Theologie zu bleiben und alte überlieferte Mythen für unsere Zeit zu deuten. Die Worte, Gänsefüßchen, dass Gott in seinem Sohne Jesus zu uns gekommen ist. Hat das der lebendige große Gott nötig? Ich würde ihr sagen, nein, jetzt nicht nötig. Also hat Gott die Welt geliebt, nicht? Vom rationalen Verständnis, vom natürlichen Verständnis her, ist das ja völlig unverständlich. Ja, völlig recht, nicht? Gewiss, Gott hat sie in vielen, besonders aber in dem Menschen Jesus geoffenbart. Jesus Christus ist doch nicht Gott. Was machen Sie aus dem Menschen Jesus, der mir als Mensch viel näher steht, zu dem ich eine viel tiefere Bindung habe, als wenn ich Gott in ihm sehe? Das ist Mysterium, das ist Magie, die uns junge Menschen abstößt. Gottes Sohn. Dagegen steht, dass wir alle Gottes Söhne sind. Alle Menschen. Die Theologie, die Gott in Paragraphen, in starre Dogmen, und seien sie, wie sie das tun, noch so frei formuliert, presst und die Wahrheit zu besitzen meint, wird nie überzeugen, sondern immer abstoßen. Denn Gott bleibt ein Geheimnis auch für sie. Es gibt keine Vermenschlichung Gottes. Sehen Sie, so ist, der Junge ist ausgezeichnet, nicht? Der sagt, ich ziehe die Konsequenz heraus, dass ich meine Vernunft arbeiten lasse. Und dann spricht sie so. Und nun sage ich das Wunder aller Wunder, dass Gott doch Mensch wird. Ja, das fasse ich erst, wenn der Heilige Geist mir Licht gibt. Das gebe ich zu. Nicht? Das ist das Wunder, dass Gott es nicht nötig hat und es doch tut. Nämlich in Jesus Christus zu uns kommt. Aber hier beginnt die Scheidung. Ist Jesus der Sohn des lebendigen Gottes? Meine Freunde, ich lasse es mich mal ganz praktisch sagen. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn ist, nicht aus der anderen Dimension kommt, dann ist doch Himmel über uns Ehren verschlossen. Dann weiß ich überhaupt nicht, ob Gott da ist. Dann kann der Himmel auch leer sein. Dann hat dieses Leben keinen Sinn. Dann sind wir Menschen, wir Bestien verlassen. Dann gibt es keine Hand mehr, die die Weltregierungszügel hält. Dann gibt es keinen Trost. Dann sterben wir, die Welt verrecken wir. Dann ist Verzweiflung die einzige Lebensmöglichkeit. Und Nun hat Gott den Himmel aufgetan und Jesus kam, der Sohn Gottes. Meine Freunde, das gibt ja ein völlig anderes Bild der Welt, nicht? Und sehen Sie, das steht im Namen Gottes. Der Vater unseres Herrn Jesu Christi. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das Letzte, was in dem Wort steht, also der Vater unseres Herrn Jesu Christi, das hier nicht steht, unser Vater, das steht zunächst nicht da. Man sollte eigentlich sonntags beten im Vater unser, du Vater unseres Herrn Jesu Christi, der du bist im Himmel. Dass wir schließlich durch diesen Sohn Gottes selber Kinder werden dürfen, das ist so unerhört, dass es zum Namen Gottes nicht mehr gehört. Der Sohn ist da, kann der Vater sagen. Und das bringt er uns, dass wir in seine Lage hineinkommen dürfen und auch Kinder Gottes werden dürfen. Das ist unerhört groß, nicht? Zunächst ist er der Sohn. Lieben Freunde, ich sehe mit Entsetzen, dass die Zeit abgelaufen ist und dass ich nicht mal mit einem Vers fertig werde. Aber das haben wir übernehmen müssen, wie wir den Epheserbrief anfingen, nicht? Wir haben ja auch Zeit miteinander.